Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frey. Ich freue mich, dass Sie nun zur Spiritualität bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Und Sie können in dieser Stunde nicht nur zuhören, sondern sich auch wieder in der Sendung einbringen. Wie gestern schon geht es auch heute wieder um die Ordensgründerin Clara Fay, über deren Leben wir uns schon unterhalten haben. Schwester Ingrid Mohr von den Schwestern vom armen Kinde Jesus ist wieder unser Gast und wird uns heute besonders über den Auftrag und die Spiritualität des Ordens berichten. Wenn Sie nun, liebe Hörerinnen und Hörer, die gestrige Sendung nicht gehört haben, dann lade ich Sie ein, trotzdem dran zu bleiben, denn wir werden natürlich noch mal kurz auf das gestern Gesprochene eingehen. Vergangene Woche wurde der Sarg der Ordensgründerin Clara Fay überführt. Vom niederländischen Simpelfeld kehrte er zurück in die Heimatstadt der Ordensgründerin nach Aachen. Und aus diesem Grund wollen wir genauer auf das Leben und Wirken der Clara Fay schauen. Clara Fay wurde 1815 in Aachen geboren. Zusammen mit einigen Freundinnen und jungen Priestern kümmerte sie sich schon bald um arme und verwahrloste Kinder. Aus einer anfänglich kleinen Schule mit nur einem Raum entstand ein immer größeres Projekt. Im Jahr 1843 zog sie mit einigen Gefährtinnen und bedürftigen Kindern in ein gemeinsames Haus. Ein Jahr darauf entschloss sich Clara Fay und mit ihr drei junge Frauen, sich zu einer klösterlichen Gemeinschaft zusammenzuschließen. Der Name lautete Schwestern vom armen Kinde Jesus. Heute wollen wir zusammen mit Schwester Ingrid Mohr auf den Auftrag des Ordens und seine Spiritualität blicken. Schwester Ingrid Mohr ist Schwester vom armen Kinde Jesus und hat die vergangenen Tage in Simpelfeld und Aachen miterlebt. Und auch davon wird sie uns dann später noch ein bisschen berichten. Und übers Telefon ist Schwester Ingrid nun mit uns verbunden. Grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott, Frau Frey, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schwester Ingrid, wenn Sie vielleicht noch mal für die Hörer, die jetzt gestern nicht dabei waren oder die es schon wieder nicht mehr so im Kopf haben, noch mal zusammenfassen könnten, worum es gestern denn eigentlich ging bei Ihrem Vortrag.
Frau Frey, Sie haben das gerade schon so schön gemacht, dass ich mir das ersparen kann.
Ja, das ist ja auch wunderbar.
Das war schon das Wichtigste, was gestern lief, ne?
Gut, dann wollen wir das also im Hinterkopf behalten. Und heute hören wir Ihren Vortrag über Clara Fay und ganz besonders Ihren Auftrag und den Auftrag des Ordens und seine Spiritualität. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie danach noch eine Frage an Schwester Ingrid haben, dann können Sie sich gerne nach Ihrem Vortrag bei uns melden, und wie Sie uns dann genau erreichen, werde ich Ihnen später noch einmal sagen. Und nun hören wir den Vortrag von Schwester Ingrid Mohr.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ich möchte noch etwas vorweg schicken. Ich denke, Sie haben Nachsicht mit meiner Stimme. Gestern schon war sie nicht vom Besten und heute ist sie noch schlechter. Es hat mich einfach erwischt und gleich nach der Sendung werde ich mich sogar zurückziehen, denn das Fieberthermometer steigt. Das also als Einführung. Ja, also den Namen der von ihr gegründeten Kongregation Schwestern vom armen Kinde Jesus wählte Clara trotz heftigen Widerstandes weltlicher und kirchlicher Behörden, weil sie in den verwahrlosten Kindern Jesus selbst erkannte. Ob sie sich dabei an den Traum erinnerte, den sie als Elfjährige gehabt hatte? Wir wissen es nicht, denn in ihrer Bescheidenheit sprach sie nicht darüber. Jedenfalls fand sie in dem Namen Schwestern vom armen Kinde Jesus den apostolischen Auftrag ihrer Gemeinschaft ausgedrückt, die christliche Erziehung von Kindern und Jugendlichen, vor allem der Benachteiligten. Clara fasste das Programm in die einfachen Worte: die Kinder zu Jesus führen. Ihr war es ein Herzensanliegen, den jungen Menschen zu helfen, das zu werden, was für sie in Gottes Plan stand, und in ihnen eine ganz persönliche, vertrauende Beziehung zu Christus zu wecken. Ihren Schwestern sagt sie: Wir müssen in jedem Kind ihn sehen, der für uns ein Kind geworden ist. Er führt uns Scharen armer Kinder zu. Ihre leibliche Pflege, der notwendige und nützliche Unterricht, das ist alles Nebensache. Unsere Berufung ist es, die Kinder zu Jesus zu führen. Und darum, wissend, wie sehr die ersten Lebensjahre ein Kind prägen, fügt sie hinzu: Damit kann man schon bei den Kleinsten beginnen, dass wir ihnen sagen, dass sie niemand auf der Welt haben, der sie so sehr liebt wie Jesus, der sein Leben für sie hingegeben hat. O, glauben wir es, das Herz der Kinder ist empfänglich. Clara erkannte schon früh, dass die Sendung nur erfüllt und das Ziel nur dann erreicht werden kann, wenn alle, die sich dieser Aufgabe widmen, bemüht sind, in enger Verbundenheit mit Christus zu leben. Ermutigend gibt sie zu bedenken, oh, wenn wir wüssten, wie viel daran liegt, dass wir ohne Zaudern uns ganz dem Herrn schenken, dass wir ihn allein suchen, vor ihm wandeln, mit ihm bleiben, ihn allein lieben. Wir sollen in Gebet und durch fortgesetzte innere Sammlung, durch beständigen, treuen Umgang mit Gott, unseren Herrn, immer inniger, immer glühender lieben lernen und dann aus Liebe zu ihm und gedrängt von dieser Liebe der armen, verlassenen Kinder uns annehmen, in welchen er von uns aufgenommen, gepflegt und geliebt sein will. Die Ablegung der Gelübde der ersten Schwestern im Jahr 1850 war für Clara die Besiegelung dieser innigen Verbindung mit Gott. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass Jesus in seinen Abschiedsreden den Jüngern das Wort »Bleibt in mir« ans Herz legte und gleich eine Verheißung damit verband. »Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch«. Er selbst erklärt mit einem Vergleich, was er meint. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Clara liebte dieses Wort Jesu so sehr, dass sie es zum Leitwort ihres eigenen geistlichen Strebens und das ihrer Schwestern machte. Ihr großer Wunsch war, dass diese innige Beziehung zum Herrn in allen immer mehr Wirklichkeit werde. Unermüdlich wies sie liebevoll darauf hin und war überzeugt, er wird mitten unter uns sein, wenn wir in seinem Namen, in seiner Liebe vereint sind. Bleiben wir dem Herrn treu, bleiben wir in ihm einander treu, dann werden wir stark sein in ihm. Wir Schwestern vom armen Kinde Jesus tragen eine Medaille, auf der dieses »Bleibt in mir« auf Latein »Manete in me« eingeprägt ist. Auf der Rückseite der Medaille ist das Motiv von Weinstock und Reben zu sehen. Damit werden wir Schwestern täglich daran erinnert, wie unser Leben gelingen kann. Clara wollte eine Gemeinschaft, in der sich tätiges und beschauliches Leben gegenseitig durchdringen und befruchten. Mit ihrem ausgeprägten Sinn für die würdige Gestaltung der Liturgie, für Schönheit, Kunst und Harmonie, rief sie schon 4 Jahre nach Gründung der Kongregation in mehreren Ländern Paramentenstickereien ins Leben. Die erste in Deutschland. Andere folgten in Luxemburg, Österreich, England und in den Niederlanden. Die Motive, an denen die Schwestern arbeiteten, stehen ganz im Einklang mit der Verehrung der Geheimnisse unserer Erlösung, besonders mit dem der Kindheit Jesu und der Eucharistie, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. In den Ateliers entstanden wahre Meisterwerke der Nadelmalerei. Weit und breit geschätzt und begehrt. Viele Entwürfe stellten die Schwestern selbst in eigenen Malateliers her. Sie fanden aber auch Anregungen in bestehenden Vorlagen und Kunstwerken. So entstand 1862 ein herrliches Antependium, das heißt ein kunstvoll gestaltetes Tuch, das zur Weihnachtszeit die Vorderseite des Altares schmückt. Als Vorlage für diese Nadelmalerei diente den Schwestern das berühmte Gemälde von Stefan Lochner, die Anbetung der drei Könige, das sich im Kölner Dom befindet. Zahlreiche Auszeichnungen erhielten die Schwestern für ihre wertvollen Arbeiten. Die größte für die österreichische Paramentenstickerei war wohl die, dass sie eingeladen wurden, 1873 auf der Weltausstellung in Wien ihre Arbeiten zu präsentieren. Bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts arbeiteten Schwestern in diesen Kunstwerkstätten. In so manchen Pfarrkirchen, Klöstern und Museen findet man noch heute Beispiele ihrer bewundernswerten Stickereien. Sogar spezielle Studien und mehrere Doktorarbeiten wurden darüber geschrieben. In neuerer Zeit hat eine unserer Schwestern in Aachen mit viel Liebe beachtenswerte Batikarbeiten hergestellt, vor allem für liturgische Gewänder. Andere künstlerisch begabte Schwestern widmeten sich der Malerei. So entstanden Bilder mit religiösen Motiven, Porträts, Szenen des klösterlichen Alltags sowie des Apostolates bei den Kindern. Aus der Betrachtung der Kindheit Jesu entwickelte sich in der Kongregation eine weitere Tätigkeit: die liebevolle Gestaltung kunstvoller Krippenfiguren aus Wachs, die ihren Weg in alle Welt fanden. Männer, Frauen und Kinder waren bereit, Modell zu stehen. Dazu gehörte auch eine Nachbarin der Aachener Schwestern, deren Namen wir noch kennen: Frau Kneuels, die als Hirtin an der Krippe steht. Viele Gemälde und Zeichnungen und natürlich die Wachsfiguren beziehen sich auf Geburt und Kindheit Jesu. Ganz im Sinne Mutter Claras, von der es heißt: als Schwester vom armen Kinde Jesus betrachtete Clara mit besonderer Liebe das Geheimnis der Menschwerdung und Kindheit des Herrn. Sie schöpfte daraus jene innere Freude, die stärker ist als Leid und Enttäuschung. Die Schwestern in den Stick-, Mal- und Wachsateliers arbeiteten in aller Stille und tiefer Sammlung, begleitet von Gebet und Opfer. Mit ihrer Händearbeit trugen sie bei zum Lebensunterhalt der armen Kinder und derer, die für sie sorgten. Aber kommen wir zurück zu den ersten Zeiten der Kongregation. Rasch nahm die Zahl der Schwestern zu, von denen die meisten in Kinder- und Jugendheimen, Schulen und Kindergärten arbeiteten. Zwischen 1848 und 1872 gründete Clara Fey 27 Häuser. Zwei davon bereits 1857 im Ausland, in Luxemburg und Österreich. Bei dem starken Aufblühen konnte aber das Kreuz nicht fehlen. Die junge Gemeinschaft hatte vielerlei Widerstände zu überwinden, die das Gottvertrauen Claras und ihrer Schwestern auf eine harte Probe stellten. Die größte Herausforderung war mit Sicherheit der Kulturkampf zwischen 1871 und 1887. Die preußische Regierung unter Otto von Bismarck ordnete durch einen ministeriellen Beschluss die Ausweisung aller Ordensleute an, die sich dem Unterricht und der Erziehung widmeten. So mussten auch unsere Schwestern die Heimat verlassen. Unzählige Kinder blieben schutzlos zurück. Und für die weit über uns 600 Schwestern mussten ein Dach über dem Kopf und neue Arbeitsmöglichkeiten gefunden werden. Und wie war Mutter Claras Reaktion auf dieses harte Kreuz? Auch jetzt wiederholte sie immer wieder den Gedanken, der sie stets begleitete: alles für Jesus allein. Zu Beginn jener schweren Zeit schreibt sie ihren Schwestern: wir dürfen nicht verhehlen, dass der liebe Gott uns ein großes Kreuz auferlegt in dem, was uns bevorsteht. Wir müssen uns stärken im Glauben und Vertrauen auf den Herrn. Clara erinnerte ihre Schwestern an die Lage der heiligen Familie in der frühen Kindheit Jesu: Armut, Geburt in einem Stall, Flucht während der Verfolgung durch Herodes. Sie vergleicht diese Situation mit der eigenen, in die sie durch Bismarck geraten waren. Diese glaubensstarke Frau schreibt den Schwestern zwei Tage vor dem Weihnachtsfest 1875: einen traurigeren Advent als den diesjährigen haben wir wohl noch nicht erlebt. Aber ich wage kühn auszusprechen, einen für uns gnadenreicheren erlebten wir auch noch nicht. Ja, Ich müsste sagen, es ist der freudenreichste Advent, den wir je erlebten. Die schwache Natur möchte seufzen und klagen, die Gnade aber triumphiert. Wir müssen die Sache im Licht des Glaubens ansehen, dann finden wir uns zurecht. In diesen Tagen sehen wir, wie nach einem Edikt des Kaisers Augustus die allerseligste Jungfrau Maria mit ihrem treuen Gemahl Nazareth verlässt und die Reise antritt, die in einen armen Stall führt, dann zur Flucht nach Ägypten. Nun werfen wir einen Blick auf unsere Lage. Edikt, verlassen der liebgewonnenen Einsamkeit, Reise, Stall, Flucht. Dann fügt Mutter Clara mit ihrem großen Gottvertrauen ermutigend hinzu, seien wir überzeugt, dass es uns an Rat, Trost und Stärke nicht fehlen wird. Wo wir auch den Fuß hinlenken müssen, wir finden die Fußspuren unserer liebsten Mutter Maria. Meine Schwestern, Mut, Vertrauen, über unsere Kräfte werden wir nicht versucht. Wir sind nicht ohne unseren Herrn und er wird alles zum Besten lenken. Wir sind nie auf einem geraderen und sichereren Weg zum Himmel gewesen als jetzt in unserer Trübsal. Die gläubige Haltung, mit der Clara und ihre Schwestern die Prüfung annahmen, die der Kulturkampf mit sich brachte, wurde fruchtbar. Es bewahrheitete sich, wie so oft, dass Gott auch auf krummen Zeilen gerade zu schreiben versteht. Die Vertreibung aus der deutschen Heimat brachte, trotz der schwierigen Bedingungen, ein Aufblühen in anderen europäischen Ländern mit sich. Wo die Schwestern Fuß fassten, begannen sie, an sozialen Brennpunkten die Not vieler Kinder zu lindern. Innerhalb von 3 Jahren kam es zu 12 Neugründungen in Belgien, England, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich und in den Niederlanden. Das Mutterhaus wurde in Simpelfeld, unweit von Aachen, auf niederländischem Boden errichtet. Ab 1878 konnten die Schwestern auch dort Kinder aufnehmen. Clara durfte noch erleben, dass die Schwestern ab 1887 nach Deutschland zurückkehren konnten. Ehemalige Häuser wurden wieder belebt und neue gegründet, ohne die im Ausland errichteten aufzugeben. So entfaltete sich vielerorts eine segensreiche Tätigkeit der Schwestern.
Spiritualität bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören heute einen Vortrag von Schwester Ingrid Mohr über Clara Fay, die Ordensgründerin der Schwestern vom armen Kinde Jesus. Wir haben bereits den ersten Teil gehört und fahren nun fort.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wir hörten bereits von der Quelle, aus der Clara Kraft schöpfte für die Gründung und die Bewältigung bedeutender Schwierigkeiten. Die innige Verbundenheit mit Gott. Dennoch fragen wir uns, wie fand sie, die eher eine schwächliche Gesundheit hatte und ängstlicher Natur war, den Mut dazu? Es war das absolute Vertrauen auf den Herrn, das ihr eine bewundernswerte Gelassenheit schenkte. Sie wusste auch um ihre Fehler und Grenzen, aber ebenso um die Kraft Gottes, die sich gerade in den Schwachen offenbart. Sie schreibt, gut ist die Demut, die ihre eigene Unfähigkeit erkennt. Aber zur wahren Demut gehört auch das Bekenntnis der Macht des Herrn, die er in den Seinen kundtut. Und wenn wir sprechen, ich bin schwach, so muss der Zusatz folgen, aber ich vermag alles in dem, der mich stärkt. Eine Freundin berichtet, dass dies Claras Lieblingsgedanke war und fügt hinzu, einmal den Willen Gottes erkannt, ließ Clara keinen Zweifel mehr in ihrer Seele aufsteigen. Sie zeigte sich folgsam, doch fest und treu ihre Aufgabe verfolgend. Unerschrocken und mutig ging sie also ihren Weg, so dass die Chronik berichtet, Einfachheit des Herzens ohne das Lob der Menschen zu achten oder ihren Tadel zu fürchten, ging Mutter Clara allzeit gerade weiter. Sie kannte und beachtete nur eins, den Willen und das Wohlgefallen Gottes. Hatte sie dies erkannt, war niemand und nichts imstande, sie davon abzuhalten, in großen und in kleinen Dingen. Unermüdlich war Clara bemüht, die tiefe Bindung an Gott auch ihren Schwestern zu vermitteln. Sie wirkte dabei vor allem durch das Beispiel ihrer hingebenden Liebe, ihrer Freundlichkeit und Geduld im Umgang mit den Schwestern, Kindern und allen, die ihr begegneten. Ihre zahlreichen Betrachtungen, Vorträge und sehr persönlich gehaltenen Briefe waren und sind noch heute für die Schwestern bei ihrem oft schweren Dienst eine unersetzliche Hilfe und Ermutigung. Ganz konkrete, hilfreiche Hinweise, stammend aus der Erfahrung ihres eigenen geistlichen Lebens, gab Clara an ihre Schwestern weiter. Ich denke, ihre Ratschläge können uns allen helfen. Sie schreibt: Gottes Willen entsprechend müssen wir während des Tages unsere Pflichten und Tätigkeiten erfüllen. Dabei wird uns der Gedanke, dass wir, so oft wir nur wollen, zu ihm zurückkehren können, ein großer Trost sein, denn Jesus ist in unserem Herzen. Dort können wir ihn zu jeder Stunde finden, mit ihm sprechen, Trost, Rat, Licht und Kraft bei ihm holen und ausruhen, wenn wir müde sind. Lasst uns doch reichlich Gebrauch machen von dieser unendlichen Barmherzigkeit Gottes und im Geiste oft zu ihm gehen. Er erwartet uns, um uns bei allem seine hilfreiche Hand zu reichen. Und realistisch wie sie ist, fügt Clara einen wichtigen Punkt hinzu. Übrigens soll diese Übung ohne viel Kraftanstrengung und Unruhe vor sich gehen, denn sie ist eine Gnade des Heiligen Geistes, der ein ruhiges, sanftmütiges und demütiges Herz wünscht, um es mit seiner Gnade zu erfüllen. Clara rät zu schlichten Hilfen, um das Bleiben in Gott zu leben. Ich bin überzeugt, dass es sehr nützlich ist, allerlei kleine Kunstgriffe anzuwenden, um den Gedanken an seine heilige Gegenwart zu erneuern. So kam mir heute der Gedanke, jedes Mal, wenn ich die Uhr schlagen höre, zu denken, der Herr ermahnt mich, einen Blick nach innen zu richten und ihn, der so treu alle Stunden meines Lebens bei mir bleibt, zu grüßen. Und jedes Mal, wenn die Glocken die Menschen zur Kirche rufen, will ich daran denken, dass der Herr mir zuruft, komm, um mich dann wieder nach innen zu wenden und den Geliebten meines Herzens zu grüßen. Ja, auch wenn es an der Haustür schellt und man geneigt ist zu fragen, wer das sein könnte, will ich denken, dass der Herr mich ruft. Es wird so oft geläutet und geschellt und regelmäßig schlägt die Uhr, die uns unbemerkt in die Ewigkeit führt. Ja, schon ein Blick genügt oder ein Augenblick Ruhe in Gott oder allein der Gedanke, der Herr ist da oder etwas Ähnliches. Ich denke sogar, je einfacher die Übung ist, desto besser. Liebe Hörer und Hörerinnen, unserem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Wenn wir ernsthaft wollen, werden wir Möglichkeiten entdecken, um im Alltag die Erinnerung an Gottes liebende Gegenwart wachzuhalten. Clara war es in ihrer glühenden Liebe zu Gott ein großes Anliegen, dass die tiefe Verbundenheit mit ihm so selbstverständlich werde wie das Atmen. Sie sagt, wie das Einatmen der Luft, so soll der Gedanke an Gott das beständige Atemholen unserer Seele sein. Clara war sich bewusst, dass es im Leben oft genug schwierige Zeiten gibt, aber auch, dass uns der Glaube die Kraft schenkt, aus der Hoffnung zu leben und auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu vertrauen. So ermutigt sie: Es gibt viele Gelegenheiten, wo wir dem Herrn unsere Liebe beweisen können. Mancherlei Mühen und Widerwärtigkeiten gibt es zu ertragen. Alle unsere Handlungen können wir aus Liebe zum Herrn vollbringen. Und so kann unser ganzes Leben ein beständiges Lieben werden. Und wenn es dann doch nicht so klappt, wie wir uns vielleicht vorgenommen haben, auch Clara litt darunter, dass sie es nicht immer schaffte, obwohl sie sich ernsthaft bemühte. In aller Demut berichtet sie, wenn ich große Schwierigkeiten habe und sofort darüber spreche und Rat suche, erreiche ich nichts. Wenn ich aber zuerst bete, so löst sich alles von selbst auf. Lasst uns sehr treu sein im Wandel vor Gottes Auge. Lassen wir alle unnötigen Gedanken fallen und uns Mühe geben, vertraulich mit ihm umzugehen, wie ein Kind mit seinem Vater. Blicken wir auf zu ihm, der uns in allem helfen kann. Sagen wir, Herr, ich allein kann es nicht. Dann kommen wir vorwärts und erhalten Hilfe. Trachten wir danach, mit Jesus vereint zu bleiben und gehen wir nie so im Äußeren auf, dass wir ihn aus den Augen verlieren. Es ist nicht leicht, aber durch treue Mitarbeit erreicht man es allmählich doch. Und in diesem Vertrauen schreibt sie ihrem Beichtvater: Ich sehe immer deutlicher ein, dass all meine Fehler, meine Beschwerden, meine Unruhe daher kommen, dass ich noch nicht verankert bin in der stärkenden, alles leicht und erträglich machenden Gegenwart meines Gottes und Heilandes. Ich glaube, dass diese Gegenwart imstande ist, dauernd Frieden und Ruhe zu schenken. Zwar keinen Frieden, der dem Leiden ausweicht oder träge Ruhe ist, nein, Frieden und Ruhe, die wachsen im Leiden und im Mühen, sowie in vielerlei Prüfungen, gerade durch die Kraft dieser Gegenwart. Die absolute Mitte in Claras bewegtem Leben war Jesus. Er war für sie auch der geistliche Mittelpunkt der Gemeinschaft. Und so gründete sie keine Niederlassung, wenn nicht gesichert war, dass eine Kapelle mit dem Allerheiligsten vorhanden war. Armut und Entbehrungen erschreckten sie nicht. Aber, so schreibt sie, der Verzicht auf den göttlichen Hausgenossen scheint mir unmöglich zu sein. Er ist die Sonne, ohne die wir nicht leben können. Ganz im Sinne unserer Gründerin dürfte es sein, dass wir Schwestern vom armen Kinde Jesus uns täglich dieser Sonne in der eucharistischen Anbetung aussetzen. Wie alles in ihrem Leben, so nahm Clara Fay auch ihre zunehmende körperliche Schwäche, die Krankheit und schließlich den Tod bewusst aus Gottes Hand an. Sie starb am 8. Mai 1894 im Alter von 79 Jahren. Mit ihr vollendete sich das Leben einer Frau, die beseelt war von tiefer Gottes- und Nächstenliebe. Mit großer Sensibilität für die Nöte ihrer Zeit hatte sie trotz schwacher Gesundheit eine Ordensgemeinschaft gegründet, die unzähligen Kindern und Jugendlichen zum Segen wurde und bei ihrem Tod bereits weit über 1000 Schwestern zählte. Mutter Clara wurde auf dem Klosterfriedhof in Simpefeld beigesetzt und 1934 in die Klosterkirche überführt. Als aus diesem Anlass der Sarg geöffnet wurde, fand man ihr rechtes Auge und ihr Gehirn unverwest. Wollte Gott etwa auf diese Weise die Treue seiner Dienerin bestätigen, mit der sie stets bemüht war, das Manete in me, das bleibt in mir, zu verwirklichen? Auch ihren Schwestern hatte sie ans Herz gelegt: Du hast zwei Augen. Mit dem linken sollst du auf dein Tun und deine Berufsarbeiten sehen. Das rechte soll unverwandt den Bräutigam anschauen. Und als Vorbild des häufigen Denkens an den, den sie so sehr liebte, hatte Clara für sich selbst und ihre Schwestern die Gottesmutter vor Augen. Sie schreibt: Maria hatte nur einen Gedanken, einen einzigen, einfachen und unendlich hohen Gedanken. Der Gedanke Mariens war der Herr. Ihr ganzes Wesen und Sein, all ihr Sinnen und Denken war in ihm, mit ihm, durch ihn. Dann fährt Mutter Clara konkret und ermutigend fort: So oft wir bemerken, dass unsere Gedanken sich auf etwas anderes richten als auf den Herrn und den Beruf, sollen wir sie sanft zurückführen zu ihm und zu unserem Beruf in ihm. Dann wird der Herr unseren guten Willen ansehen und mit der unaussprechlichen Gnade krönen, dass auch wir nur noch einen einzigen, einfachen Gedanken haben, ihn selbst, unsere Liebe. Nun möchte ich Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, nicht vorenthalten, was unsere Gründerin noch sagte, nachdem sie von den zwei Augen gesprochen hatte. Du hast zwei Hände. Die eine soll wirken aus Liebe im Dienst der Liebe. Mit der anderen aber sollst du deinen Herrn festhalten, dich auf ihn stützen, ohne ihn jemals loszulassen. Du hast zwei Ohren. Das eine soll offen sein für die Bedürfnisse des Nächsten, das andere aber soll stets horchen und lauschen auf die Stimme des Geliebten, der im Innern spricht. Sind diese Gedanken von Mutter Clara nicht eine ermutigende Anregung für uns alle zur Pflege einer innigen Beziehung zu Gott? Von der Heiligkeit Mutter Claras und der Kraft ihrer Fürsprache bei Gott überzeugt, haben schon viele Menschen sie im Gebet angerufen. Auf ihrem Grab mehrten sich die Fotos besonders von Kindern, um die sich Angehörige und Freunde Sorgen machen. Und auch solche, die zum Dank für erhörtes Gebet dorthin gelegt wurden. Vom 17. bis 25. eines jeden Monats wird täglich eine heilige Messe gefeiert in den Anliegen, die unserem Gebet anvertraut werden. Wir Schwestern begleiten diese 9 Tage jeweils mit einer Novene zu Mutter Clara. 1991 hat die Kirche Mutter Clara Fay den heroischen Tugendgrad zuerkannt und damit ihre Verehrungswürdigkeit bestätigt. Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass unsere Gründerin bald selig gesprochen wird und dadurch ihre Botschaft immer mehr Menschen erreicht und ihnen Hilfe ist auf dem Weg zu Gott. Die von Clara Fay gegründete Kongregation lebt und ihr Werk besteht weiter. Heute gibt es Schwestern vom armen Kinde Jesus in 14 Ländern, verteilt auf 3 Kontinente. In Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Indonesien, Kasachstan, Kolumbien, Lettland, Luxemburg, in den Niederlanden, Österreich, Peru, Spanien und den USA. Wir haben gesehen, dass das Wesentliche in der Spiritualität Mutter Claras, das bleibt in mir, die innige Verbundenheit mit Christus ist. Das gilt für alle Zeiten und für jeden Christen, der bemüht ist, das Evangelium in seinem Leben umzusetzen. Das tun in mehreren Ländern auch Männer und Frauen, die dem Freundeskreis Clara Fay angehören. Wenn möglich, bringen sie sich mit bewundernswerter Bereitschaft auch auf sozialem Gebiet ein. Besonders lebendig und aktiv ist dieser Freundeskreis in Kolumbien und Indonesien. Aber auch in den europäischen Ländern versuchen immer mehr Menschen, dem Beispiel unserer Gründerin zu folgen. Liebe Hörer und Hörerinnen, vielleicht tragen meine beiden Beiträge zu Leben und Botschaft Clara Fays dazu bei, Sie zu ermutigen und zu bestärken auf Ihrem Weg zu Gott. Hören wir zum Schluss, was der verstorbene Aachener Bischof Klaus Hämmerle, der Clara Fay sehr schätzte, in Impulsen zum Johannesevangelium treffend darlegt. Das innere Bleiben tut Not, damit wir leben, atmen, wir selbst sein, uns frei über uns hinauswagen und verschenken können. Manete in me, bleibt in mir. Das Wort zeigt uns eine Spur. Bleibt in mir. Das kann mit uns gehen, wohin wir gehen. Es gibt ein sich festhalten, Augenblick für Augenblick am Wort und an der Liebe, das sich erweisen wird als innere Ruhe und Kraft zur Freiheit und Gelassenheit. Bleib in ihm, kehr zu ihm zurück. Dann fährt der Bischof ermutigend fort. Mutter Clara Fay Gründerin der Schwestern vom armen Kinde Jesus, war ganz und gar orientiert auf den Dienst an Jesus in den Kleinen und Geringen. Aber sie hat darin eine nicht nur aktive, sondern zugleich kontemplative Berufung entdeckt. Nur dieser innere Raum ließ sie und die ihren Wohn- und Bleiberaum eröffnen für die ortlosen, ausgesetzten Kinder. Bei Jesus bleiben, in ihm bleiben, in den tausend Funktionen und Abläufen, die uns jeder Tag zumutet, ist auch für uns der Ansatz, um einen Ort zu finden und anderen anzubeten, an dem Leben möglich ist.
Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch die heutige Stunde. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind in einer Sendung über Clara Fey. Eine Ordensgründerin kehrt in ihre Heimat zurück. Schwester Ingrid Mohr, eine Schwester vom armen Kinde Jesus, hat uns gestern schon und heute jetzt wieder über das Leben und die Ordensgründung von Clara Fey berichtet. Und Schwester Ingrid Mohr, ich habe es am Anfang schon angesprochen, wir haben ja dieses Thema gewählt, weil die letzte Woche sehr besondere Tage waren für ihren Orden und ihre Schwestern. Denn die sterblichen Überreste von Clara Fey sind ja umgezogen zurück in die Heimat nach Aachen. Und Sie haben uns gestern schon erzählt, wie das denn so war, als der Sarkophag mit dem Zinksarg geöffnet wurde. Jetzt wird es uns natürlich noch interessieren, wie ging es denn dann weiter?
Ja, also nachdem am 29. August, wie Sie schon sagten, 2012 der Sarg von Mutter Clara aus dem Sarkophag in der Klosterkirche in Simpelfeld gehoben, mit zwei Siegeln des Bischofs von Romont versehen und vor den Marienaltar gestellt worden war, fand am 31. August die Verabschiedung von Simpelfeld statt. Simpelfeld ist der Ort in den Niederlanden, der Clara Fey und ihre Schwestern aufnahm, als sie zur Zeit des Kulturkampfes Deutschland verlassen mussten. Und dort steht bis in unsere Tage das Generalmutterhaus der Kongregation, die sie 1844 gegründet hatte. Um 10 Uhr an jenem Tag wurde ein sehr würdiges Pontifikalamt gefeiert. Hauptzelebrant war der Bischof von Romont. Mit am Altar standen der Bischof von Aachen, zwei seiner Weihbischöfe und mehrere andere Priester. Am Nachmittag konnten alle, die Mutter Clara und ihre Spiritualität schätzen und lieben, Abschied von der Dienerin Gottes nehmen. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, meist in großer Stille. Immer wieder war auch ein leises Schluchzen zu hören. Hin und wieder wurde ein Gebet gesprochen oder ein Text von Mutter Clara über die heilige Eucharistie vorgelesen. Abgesehen von vielen unserer Schwestern aus den verschiedenen Ländern kamen Menschen aus nah und fern. So manche von ihnen Männer und Frauen, die als Kinder und Jugendliche von unseren Schwestern betreut worden waren. Auffallend war die große Zahl an Männern, die teilweise in Gruppen vor dem Sarg standen. Besonders ergreifend war es für mich zu sehen, wie junge Paare den Kinderwagen mit ihrem Baby oder Großeltern mit ihren kleinen Enkeln still vor dem Sarg der großen Frau verweilten, die ihr ganzes Leben zum Wohl der Kinder, besonders der Benachteiligten, eingebracht hatten. Die Stunden des Abschieds wurden beendet mit einer Vesper, die in verschiedenen Sprachen gesungen und gebetet wurde. In der Frühe des Samstags, dem 1. September, bildeten viele Schwestern aus den verschiedensten Ländern Spalier im Hauptschiff der Klosterkirche in Simpelfeld und begleiteten dann den Sarg mit den sterblichen Überresten Mutter Claras bis zum Bestattungswagen. Es war ein sehr ergreifender Augenblick und es flossen viele Tränen. Bischof Fussinghoff von Aachen war eigens angereist, um Mutter Clara auch durch seine Gegenwart Ehre zu erweisen. Die Schwestern wurden in Bussen zum Aachener Dom gebracht. Durch das Ehrenspalier im Domhof, gebildet von Schwestern und vielen anderen, fuhr der niederländische Bestattungswagen im langsamen Schritttempo zum Hauptportal des Domes. sechs junge Schwestern aus sechs Ländern geleiteten den Sarg in den Dom. Dort fand um 9 Uhr ein beeindruckender Wortgottesdienst statt, mit Liedern, Psalmen und guten Texten, mehrere davon von Mutter Clara Fey. Am Sarg wurden insgesamt 18 Kerzen aufgestellt, 14 davon mit den Namen der Länder, in denen unsere Schwestern leben und wirken. Schließlich wurde der Sarg in der Bischofsgruft des Aachener Domes beigesetzt. Um 10 Uhr dann fand im Oktogon des Domes eine festliche heilige Messe statt, bei der 5 Bischöfe und viele Priester am oder in der Nähe des Altares standen. Sehr sinnvoll fand ich, dass der Mädchenchor der Domsingschule an der würdevollen Gestaltung der heiligen Messe teilnahm. Mutter Clara hatte sich ja zu Beginn ihres sozialen Engagements besonders der Mädchen ihrer Heimatstadt angenommen. Am Nachmittag war Gelegenheit, in der Kapelle, in der sich die Bischofsgruft befindet, still zu verweilen. 2 geführte Gruppen gingen auf den Spuren von Mutter Clara Fey durch den unweit des Domes gelegenen Straßen der Stadt. Zum Abschluss des Tages wurde in der Kirche unseres Klosters, das in unmittelbarer Nähe des Domes liegt, eine Dankandacht gehalten. Ich denke, das ist so das Wichtigste, und auch, dass der 29. und 31. August sowie der 1. September unvergessliche Tage für uns alle waren.
Ja, herzlichen Dank, Schwester Ingrid, ja, für die sehr eindrucksvolle Schilderung jetzt Ihrer letzten Tage, die Sie so erlebt haben. Ja, Schwester Ingrid, Sie sind gestern schon kurz darauf eingegangen. Vielleicht könnten Sie uns noch mal erklären, jetzt ist Ihre Ordensgründerin nach Aachen zurückgekehrt. Was ist denn jetzt mit dem Mutterhaus in Zimpelfeld? Ist das mit umgezogen nach Aachen?
Unsere Generaloberin und ihre Assistentinnen werden dann in unser Urmutterhaus ziehen. Von dem sprach ich gestern, also das erste Haus, das der Kongregation gehörte. Vorher hatten sie ja immer zur Miete gewohnt. Und das ist also in unmittelbarer Nähe des Domes, und dort werden sie einziehen.
Ist dann in Zimpelfeld gar niemand mehr, oder gibt es dann?
Es wird sich noch so ein bisschen hinziehen, bis dann die letzten Schwestern das Haus verlassen. Genau wissen wir es nicht, wann das sein wird.
Ja, wie ist es denn? Sie haben vorhin schon erwähnt, der Seligsprechungsprozess von Clara Fey, der läuft schon. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen näher erklären? Läuft der schon lange oder geht es schon eher in den Endspurt?
Ja, das weiß ich nicht. Also wir haben Hoffnung. Es gibt immer wieder Fälle, wo man sieht, da hat die Mutter Clara wirklich Fürbitte eingelegt und wunderbare Heilungen, die stattgefunden haben. Nur muss Rom dann natürlich sagen, ja, diese Heilung kann als Wunder anerkannt werden. Also dass man es mit menschlichen Erklärungen also nun gar nicht begründen kann, ne, dass jemand gesund geworden ist.
Ich meine mich jetzt an eine Zahl zu erinnern. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann das sein, 1917 wurde der Seligsprechungsprozess bereits eingeleitet? Also schon relativ knapp nach ihrem Tod eigentlich.
Ja, 17 oder 19, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, war verhältnismäßig schnell, das stimmt. Aber dann hat es dann geruht, und Sie wissen, mit dem Weltkrieg und so weiter, das sind verschiedene Gründe, warum das nicht zügiger vorangetrieben wurde. Aber ich denke immer, Mutter Clara ist heilig. Auch wenn sie noch nicht von der Kirche offiziell heilig gesprochen ist oder erstmal selig natürlich, ne?
Ja. Ja, jetzt sind Sie in Ihrem Vortrag ein bisschen darauf eingegangen, wieso die Spiritualität von Clara Fey selbst war. Wie könnten Sie denn Ihre Ordensspiritualität beschreiben, wenn man so zuhört mit der doch Handarbeit einerseits und dem kontemplativen Gebet andererseits? Erinnert es so ein bisschen an das benediktinische Ora et Labora. Wie ist denn Ihre Ordensspiritualität?
Ja, es ist also, beides muss zusammengehen. Das aktive und das kontemplative Leben zusammen. Nicht jetzt aktiv und nachher kontemplativ, sondern auch bei der Arbeit kann ich kontemplativ leben, indem ich immer wieder Kontakt zu Gott herstelle, zu Christus, an meinen Gedanken ihm zuwende, wie Mutter Clara sagte, wir haben es ja eben gehört, wenn es an der Tür klingelt oder die Glocken läuten, die Uhr schlägt und so weiter. Jeder und jede kann da überlegen, ne? Wie kann ich, welche Hilfsmittel, Clara Feine des Kunstgriffes, kann ich mir aneignen oder nutzen, um den Kontakt zu Gott, die innige Beziehung zu ihm wachzuhalten.
Ja, das ist schon, Sie haben es ja erwähnt, eine sehr praktische Anleitung auch für jeden von uns, also ob man nun Ordensschwester oder Bruder ist oder ja Laie in dem Sinne. Dieses Gebet, das den Alltag durchdringt, das ist doch sehr praktisch.
Ja, wenn ich denke, das bleibt in mir, das aus dem Johannesevangelium, das ist ja nicht nur für Ordensleute gesprochen, das ist wirklich für alle. Mhm.
Ja, wir haben jetzt eine Hörerin auf Sendung, und zwar Frau Fächler. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Wenn da keiner ist, da kann ich ja niemand etwas mit wegnehmen. Ich wollte Ihnen aber jetzt nochmal herzlich danken, Schwester Ingrid Moll. Sie haben so vieles und Gutes schon von Bruder Raphael uns erzählt. Und jetzt kommt dann wirklich, das war ja auch Zeit, dass Ihre Gründerin mal so beleuchtet wurde von Ihnen und so schön. Sie haben das so schön gemacht und da danke ich Ihnen. Und ich freue mich auch, dass das Grab der Stifterin dann in Ihrer Nähe ist. Das ist ja immer doch eine große Freude. Mutter Pauline ist ja auch in der Konradus-Kapelle in Paderborn, da wo sie zuerst den Bischof beerdigt hatte, der vertrieben wurde. Und dann weiß man, dass es immer schön geschmückt ist und dass die Schwestern auch das so als einen Schatz betrachten. Und das wird es für sie dann ja auch sein.
Ja.
Und wie gesagt, noch einmal herzlichen Dank. Und mit der Seligsprechung, ja, das dauert ja bei manchen sehr lange, bei Pater Kintin, ich finde, ich dauert es auch viel zu lange. Und Mutter Pauline ist ja nun selig gesprochen. Vielleicht sagen Sie es ihr. Sie findet das wahrscheinlich nicht so wichtig, denn einzig wichtig ist ja, wie man das Ziel erreicht in der Liebe zu Gott. Aber trotzdem, wir wünschen es doch, dass sie dann alle zusammen da oben auch feiern können.
Ja,
und hier unten natürlich auch.
2008 hatte ich schon mal eine Sendung über Clara Frei bei Radio Horeb und zwei auch von ihrem Bruder, dem Priester Andreas Frei.
Ja, die habe ich nicht mitgehört.
Ja.
Gut, dann sind ja immer wieder neue Hörer und ich habe es auch mal gehört.
Ja, und jetzt war es natürlich auch ausführlicher.
Ja.
Das ist schon richtig.
Ja. Frau Gute Fächler. Besserung wünschen wir Ihnen im Namen der gesamten Hörerschaft.
Ich danke.
Ja, dass wir uns noch lange erhalten bleiben. Und auf Wiedersehen.
Gut, auf Wiedersehen, Frau Fächler.
Auf Wiedersehen, Frau Fächler. Ja, Schwester Ingrid, vielleicht für alle Hörer, die jetzt in der Nähe von Aachen wohnen oder vielleicht sogar in Aachen wohnen und sich denken, die Clara Fei, das interessiert mich, die würde ich mal gerne besuchen. Der Aachener Dom, ich war noch nie in Aachen, ist vermutlich etwas kleiner. Können Sie uns ein bisschen beschreiben?
Höchste Zeit.
Ja.
Der ist wirklich sehenswert. Ja, wunderschön.
Wie ist denn jetzt, also gibt es dann einen eigenen Sarkophag für Clara Fei oder ist wie kann man sich das vorstellen?
Also jetzt im Augenblick ist der Sarg ja in die Bischofsgruft hinabgelassen worden, ne? So dass man den Sarg selbst nicht sieht. Mhm. Aber in dieser, wo es die Bischofsgruft gibt im Aachener Dom, das ist die Allerheiligenkapelle. Und in dieser Kapelle ist rechts hinten ein großes Foto von Mutter Clara. Mhm. Und da steht dann auch die Inschrift die auf ihrem Sarkophag in Simpefeld steht, unter seinem Schatten, wonach ich verlangt habe, ruhe ich, aus dem Hohen Lied. Da kann man, also dann werden die Leute aufmerksam, und wenn man in die Allerheiligenkapelle hineinkommt, ist rechts an der Tür auch, da stehen also die Namen der Bischöfe, die dort beigesetzt sind, und da hat man jetzt darunter ein Bild, eine Schrift gehängt, einen Text, der dann etwas erklärt zu Clara Fei und dass sie da bestattet ist, vorübergehend, denn wir warten jetzt noch auf den endgültigen Ort, wo sie bestattet werden wird, und solange ist sie auf jeden Fall im Aachener Dom. Mhm.
Das heißt, man kann sie nicht verfehlen, wenn man da gerne mal das Grab besuchen möchte.
Ja, ich bin jetzt jeden Tag eben im Dom gewesen Und am Sonntag schon, da traf ich eine Schwester an, die in der Allerheiligen Kapelle betete. Und als ich rausging, begegnete mir eine andere Schwester aus unserem Mutterhaus in Aachen-Burtscheid, beide. Das freut mich natürlich und ich denke, jetzt werden die Schwestern vermehrt, wenn sie mal in die Stadt müssen zum Arzt oder Einkäufe tätigen, dass sie vermehrt dann auch mal eben in den Dom gehen. Mhm. Ja.
Gut, das heißt, man, wenn ein bisschen Glück, trifft man vielleicht auch eine ihrer Mitschwestern an. Dann, genau.
Ja, und ansonsten, wir sind in unmittelbarer Nähe des Domes, also das Mutterhaus ist in Aachen-Burtscheid, aber wir sind eine kleine Gruppe von 4 Schwestern. Wir wohnen 2 Häuser weiter als unser Urmutterhaus und wenn dann die Generalleitung, also die Generaloberin und ihre Assistentinnen umgezogen sind, dann werden wir sicher 10 sein, die dann in unmittelbarer Nähe des Domes wohnen.
Schön.
Dürfen Sie gerne vorbeikommen. Einfach mal klingeln. Ja, ich wohne in Nummer 25a in der Jakobstraße.
Ja,
und
gut.
Die ist eine Straße, die sehr bekannt ist. Wir würden uns freuen.
Gut. Ja, die Einladung geht an alle Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie jetzt noch Fragen an Schwester Ingrid haben zu Clara Fay oder wenn Sie sich interessieren, dann empfehlen wir Ihnen, wir haben ein kleines Infofeld eingerichtet auf unserer Homepage auf www.horeb.org. Hinter dem Tagesprogramm des heutigen Tages und der Spiritualitätssendung finden Sie einige Informationen, also Büchertipps und auch die Kontaktdaten von Schwester Ingrid. Und wenn Sie kein Internet haben, dann dürfen Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden unter der 08323 9675 110. Und wenn Sie nun sagen, ich habe den gestrigen Teil nicht gehört und mich würde es interessieren oder ich würde gerne beide Teile noch einmal anhören, dann können Sie sich diese Sendungen als Podcast herunterladen im Internet, auch auf www.horeb.org, oder Sie bestellen einen Mitschnitt dieser Sendungen beim CD-Dienst und den erreichen Sie unter der 08323 9675 110. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Clara Fay, eine Ordensgründerin, kehrt in ihre Heimat zurück. Schwester Ingrid Mohr von den Schwestern vom armen Kinde Jesus war unsere Referentin. Schwester Ingrid, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so ja eindrücklich und auch persönlich erzählt haben von Ihrer Ordensgründerin.
Ich habe es gerne getan.
Das freut uns. Und jetzt würde ich Sie einfach bitten, am Ende der Sendung noch ein Gebet für uns zu sprechen.
Ja. Beten wir das ein Gebet zu Mutter Clara, das wir gestern auch gebetet haben. Man kann es ja immer wiederholen. Mutter Clara, du hast aus tiefer Verbundenheit mit dem Weinstock Christus gelebt. Sei unsere Fürsprecherin bei Gott, damit auch wir stets tiefer in Christus hineinwachsen und uns bemühen, nach seinem heiligen Willen zu leben. Du hast ein Herz gehabt für die Not der Mitmenschen, besonders für die der Kinder. Du hast ihre Anliegen so sehr zu den deinen gemacht, dass du dein Leben ganz in ihren Dienst gestellt hast. Denen du in der Zeit gedient hast, die sind nun in der Ewigkeit deinem Herzen nah. In diesem Vertrauen bitten wir, nimm dich unserer Anliegen an und empfehle sie Gottes großer Barmherzigkeit. Amen. Amen.
Herzlichen Dank, Schwester Ingrid, und ja, ich schließe mich auch, Frau Fechler, an. Ihnen eine gute Besserung. Erholen Sie sich gut.
Danke schön.
Auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören. Allen Hörern und Hörerinnen auch ganz liebe Grüße und Gottes Segen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich sage danke fürs Einschalten und Zuhören. Mein Name ist Regina Frei und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald.